Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Es ist der Tag, an dem Politiker ruhig mal ein bisschen draufhauen dürfen am politischen Aschermittwoch. Wobei sich die Frage stellt, ob in dieser gerade ziemlich polarisierten Welt nicht schon genug Verbalzirkus getrieben wird und ein wenig mehr Harmonie durchaus gut täte. Aber der Tradition verpflichtet, machten die meisten Politikerinnen und Politiker aller Parteien heute das, was das bespaßungswillige Publikum erwartet: Kante zeigen, der politischen Konkurrenz einen mitgeben, mal ganz lustig, mal weniger, eben jeder so, wie er kann. Frei nach dem Motto: Hier wird ausgeteilt, einstecken können die anderen. Kilian Pfeffer mit einer Tour de Schlagabtausch.
Aschermittwoch in Trier. Der Kanzler als Wahlkampfhelfer unterwegs. In Rheinland-Pfalz wird im März gewählt und die CDU will nach Jahrzehnten wieder regieren. Merz hält eine Grundsatzrede, spricht über Konrad Adenauer und das europäische Erbe und attackiert die AfD.
Meine Damen und Herren, ich bin auch deshalb so klar und so unnachgiebig und auch unerbittlich im Umgang mit denen, die sich Alternative für Deutschland nennen, weil ich nicht bereit bin, meine Hand dazu zu reichen, dass dieses europäische Erbe unserer Bundesrepublik Deutschland leichtfertig von solchen Populisten verspielt wird. Das dürfen wir niemals zulassen.
Der Koalitionspartner SPD kommt in Vilshofen zusammen, kurz vor der bayerischen Kommunalwahl. Parteichef Klingbeil gibt zu, den Dialekt seiner bayerischen Parteifreunde versteht er nicht immer. Er spricht viel über klassische SPD-Themen und zur AfD ist ihm eine Pointe eingefallen.
Wir sehen gerade jeden Tag die Enthüllung über die AfD und diese Vetternwirtschaft und diese Verwandtschaftsaffäre. Ich meine, der Begriff der Familienunternehmer bekommt gerade mit der AfD eine völlig neue Bedeutung.
Für die AfD in Osterhofen tritt Markus Frohnmeier auf. Ministerpräsidentenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Auch dort wird gewählt. Statt Attacke muss er sich verteidigen und versucht zu rechtfertigen, warum die AfD so viele Verwandte als Mitarbeiter eingestellt hat.
Unsere Partei war von Anfang an eine Partei, die massivst unter Druck war. Eine Partei, die darauf angewiesen ist, dass man Leuten vertrauen kann.
Sein direkter Konkurrent, Cem Özdemir von den Grünen. Er will Winfried Kretschmann als Ministerpräsident beerben, zieht schon geradezu präsidial die großen Linien. Seine schärfste Attacke geht in Richtung Tech-Konzerne. Özdemir fordert ein Social-Media-Verbot für Jugendliche.
Ich bin für eine Altersgrenze von 16 Jahren für TikTok und Co. Es kann nicht richtig sein, dass die Kinder Gewaltvideos, dass die Kinder Pornos, dass die Kinder Mobbing und all diesen Dingen ausgesetzt werden.
Über die Grünen wollte der bayerische Ministerpräsident eigentlich nicht mehr reden. Naja, eigentlich. Doch dann kommt der Lieblingsgegner der vergangenen Jahre in Söders Rede ständig vor. Genüsslich stellt er fest,
dass die Grünen ein echtes Söder-Trauma haben, ja. Bei meinem Namen, da fangen sie an zu keifen, zu kreischen, zu weinen und zu zittern.
Musik in den Ohren der Linken ist die Forderung Tax the Rich, eine Vermögenssteuer. So etwas wie das Lieblingsprojekt von Linken-Chef Jan van Aken. Er unterstützt den Landtagswahlkampf seiner Partei in Stuttgart.
Eine Vermögenssteuer, so wie die Linke sie will, würde dem Land Baden-Württemberg jedes Jahr 14,5 Milliarden Euro mehr bringen. Und jetzt die Frage, wollt ihr mehr, 14,5 Milliarden mehr im Jahr haben oder nicht?
Derbe Sprüche, draufhauen, Breitseiten gegen die anderen Parteien. Ein politischer Aschermittwoch im Zeichen des Wahlkampfs.
Nach Frankreich, wo in Lyon Mitte vergangener Woche ein rechtsextremer Aktivist so brutal verprügelt wurde, dass er seinen Verletzungen erlag. Der Tod des jungen Mannes hat im ganzen Land Entsetzen ausgelöst und einen heftigen Streit entfacht. Und der Fall sorgt einen Monat vor den Kommunalwahlen für massive politische Verwerfungen zwischen dem rechten und dem linken Lager. Denn einige der 11 Verdächtigen, die mittlerweile festgenommen wurden, sollen Verbindungen zur linken Partei LFI gehabt haben. Oder immer noch haben. Michael Strempel über die Vorwürfe und deren politische Instrumentalisierung.
Dieses Handyvideo wühlt Frankreich auf. Eine Schlägerei zwischen Links- und Rechtsradikalen am Rande einer Veranstaltung der linken Partei LFI, La France Insoumise in Lyon. Auf einen Mann am Boden wird brutal getreten. Er bleibt regungslos liegen. Laut französischen Medien soll es sich bei ihm um Quentin Dérangue handeln. 23 Jahre jung, Aktivist in der rechtsextremen identitären Bewegung. Er erliegt am Samstag in Lyon seinen schweren Kopfverletzungen. Mehrere der verhafteten Tatverdächtigen werden der linksextremen jungen Garde zugerechnet, eine offiziell verbotene militante Gruppierung, die der LFI nahesteht. Zu den Tatverdächtigen zählt auch ein enger Mitarbeiter dieses LFI-Parlamentsabgeordneten. Entsprechend steht Frankreichs größte linke Partei gerade öffentlich am Pranger. Diese Gewalt von der extremen Linken ist eine sehr traurige Sache. Wenn jemand zu Tode kommt, muss es Verantwortliche geben. Und das ist die LFI. Damit steigt der Druck auf ihn. Jean-Luc Mélenchon, Gründer und Kopf von La France Insoumise. Mélenchon streitet nach der Tat von Lyon jede Verbindung zu seiner Linksaußenpartei kategorisch ab. Wir haben nichts mit diesem Todesfall zu tun. Ich habe dutzende Male gesagt, dass wir Gewalt ablehnen. Doch das sieht das bürgerliche Lager ganz anders. La France Insoumise, stärkste Partei der französischen Linken, habe sich längst radikalisiert und damit auch politischer Gewalt den Boden bereitet. Schon kurz vor der Tat von Lyon fällte Präsident Macron ein deutliches Urteil über die LFI. Einige von ihnen wählen eine Sprache und stehen für Ideen, die den Prinzipien der Republik widersprechen. Denen darf man nicht nachgeben. Anhänger des rechtsnationalen Rassemblement National greifen jetzt aber auch Macron und die Parteien der politischen Mitte scharf an. RN-Chef Jordan Bardella machte sie heute für die Eskalation der politischen Gewalt mitverantwortlich. Die Macronisten, die dazu aufgerufen haben, eher La France Insoumise als Kandidaten unseres Rassemblement National zu wählen, tragen jetzt schwere Verantwortung für diese institutionalisierte Gewalt. Nach dem Tod von Quentin Dérangue ruft der RN jetzt zur Geschlossenheit gegen linksextreme Gewalt auf, obwohl ihm selbst schon Nähe zu gewaltbereiten Gruppen vorgeworfen wurde. Mélenchon, der noch hofft, im nächsten Jahr Präsident zu werden, gerät mit seiner linken LFI immer mehr in die Defensive.
Michael Strempel in Paris. Michael, also Präsident Macron ruft zu Ruhe und Zurückhaltung auf. Das Gegenteil scheint der Fall. Warum ist das Land so polarisiert?
Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, es gibt in Frankreich kaum noch eine wirklich funktionierende politische Mitte. Die Mitte ist zersplittert, zum Teil auch untereinander verfeindet. Das nutzt den Rändern, links und rechts. Und das zeigt sich auch nach einem solchen Gewaltdrama. Daraus versuchen die verschiedenen politischen Gruppierungen momentan eher Kapital zu schlagen, als jetzt geschlossen zur Versöhnung aufzurufen. Und zweitens, es ist Wahlkampf in Frankreich. Im März finden landesweit Kommunalwahlen statt und die gelten als der letzte große Stimmungstest vor den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Und Frankreich hat ein Mehrheitswahlrecht. Da werden die politischen Bündnisse für die einzelnen Kandidaten oft erst kurz vor der Wahl geschmiedet. Da ist es dann umso interessanter, wenn man den Gegnern noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und da bietet die linke La France Insoumise gerade sehr viel Angriffsfläche. Die Gegner der Partei versuchen, sie als Bündnispartner für andere, vor allem für gemäßigte linke Parteien, jetzt unmöglich zu machen, nach dem Motto, ihr wollt doch wohl keine Partner haben, die für diese Gewalt verantwortlich sind.
Und deine Einschätzung, wer wird am Ende davon profitieren?
Also wer sich heute Jordan Bardella angehört hat, den jungen Chef des Rechtsaußen Rassemblement National, der ja vielleicht sogar anstelle von Marine Le Pen ins Präsidentschaftsrennen gehen könnte, der hat klar gesehen, der wirbt jetzt um das bürgerliche Lager. Und nach dem Tod von Quentin Dérangue beschuldigt Bardella die gesamte französische Linke für Chaos und Gewalt zu stehen, wohingegen der Rassemblement National die besonnene Partei von Recht und Ordnung sei. Und ich glaube tatsächlich, die Chancen stehen nicht schlecht, dass das bei vielen Wählerinnen und Wählern ganz gut ankommen kann.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Michael Strempel in Paris. Dankeschön. Die ersten Schulen öffnen wieder, wenn auch unter extrem schwierigen Bedingungen im kriegszerstörten Gaza. Ein Hoffnungsschimmer immerhin für die Menschen, denn mit dem Friedensplan von US-Präsident Trump läuft es bei weitem nicht so wie gehofft. Noch immer weigert sich die Hamas, die Waffen abzugeben. Noch immer gibt es Tote durch israelische Angriffe. Und so gut Trumps neue Versprechen klingen, er wolle mit seinem Friedensrat 5 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Gazastreifens aufbringen und es morgen offiziell verkünden, die Skepsis ist und bleibt groß. Trotzdem kehren viele Bewohner wieder zurück in ihre Heimat. Eine Rückkehr zur Normalität ist es nicht. Hanna Resch.
Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Heute ist der erste Tag des Ramadan. Die Vorbereitungen für das Fastenbrechen laufen auf Hochtouren. Es ist ein besonderes Ramadanfest für Amal Omran und ihre Familie. Denn sie ist erst vor kurzem aus Ägypten zurückgekehrt in den Gazastreifen. Nach fast 2 Jahren. Es ist schwer in Gaza. Es gibt keine Häuser, aber wir sind glücklich, obwohl wir in Zelten leben. Für mich ist es genug, dass wir in Gaza sind. Amal Omran und ihr Mann Mahmoud konnten im April vor 2 Jahren Gaza gerade noch verlassen, kurz bevor Israel den Grenzübergang schloss. Das rettete das Leben von Mahmoud Omran. Er war krank, bekam in Ägypten eine Herz-OP. Doch für beide war klar, sie wollen zurück zur Familie. Trotz Krieg. 2 Jahre ließ Israel niemanden über die Grenze. Doch dann kam die Nachricht vor 2 Wochen, sie dürfen zurück. Diese Bilder zeigen, wie sie ihren Kindern und Enkeln in die Arme fällt. Es war toll. Man kann es gar nicht beschreiben. Es war so schön, als ich gesehen habe, dass meine ganze Familie auf mich gewartet hat. Amal ist in eine andere Realität zurückgekehrt als die, die sie verlassen hat. Ihr Haus hatte sie vor ihrer Abreise noch hinter sich abgesperrt. Heute ist nichts mehr davon übrig. Es wurde zerbombt. Jetzt muss sie Brot in einem Gemeinschaftsofen des Geflüchtetencamps backen, statt in der eigenen Küche. Das ist das Leben, das wir haben. Wir müssen weitermachen, so gut es geht. Auf dem Markt macht sie noch letzte Besorgungen für das Iftar, das Mahl zum Fastenbrechen am Abend. Seit der instabilen Waffenruhe gibt es wieder viel mehr Waren im Gazastreifen. Aber sie sind für viele Familien noch immer viel zu teuer und Arbeit gibt es immer noch kaum. Von dem Treffen des sogenannten Friedensrats in Washington erwartet Amal Omran nicht viel. Das ist nicht der Frieden und die Waffenruhe, die wir wollen, nein. Aber hoffentlich bauen sie die Häuser neu auf, sodass die Leute nach Hause zurückkehren können. Das ist es, was wir uns wünschen. Die brüchige Waffenruhe lässt viele in Gaza zweifeln. Immer wieder gibt es Angriffe im Gazastreifen. Aber Amal, der Name ins Deutsche übersetzt Hoffnung heißt, bleibt hoffnungsvoll.
Zu Pia Steckelbach in Tel Aviv. Pia, 4 Monate Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. Wie hat sich seither das Leben in Gaza verändert?
Der Großteil der Menschen im Gazastreifen lebt weiterhin in Zelten. Der Wiederaufbau, der hat noch nicht angefangen. Laut Hilfsorganisationen hat sich die Versorgung mit Nahrungsmitteln verbessert. Viele Produkte auf den Märkten sind aber weiterhin zu teuer für viele Menschen. Es mangelt an wichtigen Gütern wie zum Beispiel Baumaterialien. Der Gazastreifen, der ist in 2 Teile geteilt. Mehr als die Hälfte des Gebiets kontrolliert das israelische Militär. Die Waffenruhe wird immer wieder gebrochen. Das israelische Militär gibt an, gegen Terrororganisationen vorzugehen. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza sagt, dass seitdem die Waffenruhe im Oktober in Kraft hätte treten sollen, fast 600 Menschen getötet wurden, darunter Frauen und Kinder.
Pia, der sogenannte Friedensplan von Trump sieht ja eine Entwaffnung der Hamas als Grundlage für alles, was dann folgen soll, vor. Gibt es da irgendwelche Fortschritte, von denen du berichten könntest?
Die Hamas, die ist weiterhin präsent im Gazastreifen. Faktisch kontrolliert sie den Teil des Gazastreifens, aus dem sich das israelische Militär zurückgezogen hat. Im Grunde lehnt die Hamas eine komplette Entwaffnung ab. Menschen in Gaza berichten, dass Polizei die Straßen kontrolliert. Erst kürzlich hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen bekannt gegeben, dass sie einen Teil ihrer Arbeit in einem Krankenhaus im Süden des Gazastreifens eingestellt hat, weil dort bewaffnete Männer gewesen sein sollen. Wie eine Entwaffnung aussehen soll, wer die durchführen soll, das ist ja weiterhin nicht klar. Aus Kreisen des israelischen Premiers Netanyahu hieß es diese Woche, dass man der Hamas eine 60-tägige Frist geben wolle, die Waffen niederzulegen. Ansonsten solle das Militär den Krieg wieder aufnehmen.
Vielen Dank nach Tel Aviv, Pia Steckelbach. Und weiter zu Kerstin Klein nach Washington. Wenn morgen in Washington der sogenannte Friedensrat von Donald Trump zum ersten Mal zusammenkommt, was ist da denn konkret zu erwarten, Kerstin?
Und es soll zwei konkrete Dinge verkündet werden. Zum einen Gelder für den Wiederaufbau und humanitäre Hilfe. 5 Milliarden US-Dollar sollen dazu gesagt werden. Und zum anderen Tausende von Einsatzkräften für eine internationale Truppe, die dann im Gazastreifen eben für Ordnung sorgen soll. Wer ist mit dabei? Gut 2 Dutzend Mitglieder hat dieser Friedensrat. Israel schickt seinen Außenminister. Mehrere arabische Staaten sind vertreten. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, Deutschland ist ja wie eigentlich alle großen europäischen Staaten kein Mitglied dieses Rates, trotz Einladung. Aber anders als andere, die diese Einladung abgelehnt haben, wird Deutschland einen Vertreter schicken, einen Abteilungsleiter aus dem Außenministerium, der als Beobachter mit dabei sein wird.
Die Kritik war im Vorfeld groß, denn eigentlich gibt es ja Institutionen, die genau solche Aufgaben übernehmen.
Ja, genau. Kritiker sagen, das sei eine Konkurrenzveranstaltung zu den Vereinten Nationen, nur eben ohne deren Legitimation. Und tatsächlich ist Donald Trump ja auch nicht nur der Vorsitzende dieses Rates, sondern er bestimmt im Prinzip auch, wer mitmachen darf und wer nicht und was die Regeln sind. Und es gab auch schon einen ersten Konflikt, nämlich einen Terminkonflikt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der sollte eigentlich auch morgen tagen. Das ist jetzt auf heute vorverlegt worden. Aber Experten, die sagen auch am Ende, wird es vielleicht gar nicht ohne die Vereinten Nationen gehen, weil die zum Beispiel gebraucht werden könnten, um die humanitäre Hilfe im Gazastreifen zu verteilen. Und auch Donald Trump, der hat gestern angedeutet, dass er möglicherweise der Friedensrat mit den Vereinten Nationen auch zusammenarbeiten könnte, nur eben dann halt zu seinen Konditionen. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass diese Hilfen für Gaza jetzt so ein erster Test sind für diesen sogenannten Friedensrat. Und man daran wird ablesen können, ob der tatsächlich irgendwas bewirken kann oder ob das am Ende tatsächlich nur eine PR-Nummer des US-Präsidenten sein wird.
Kerstin Klein in Washington, vielen Dank. Ja, und weitere Nachrichten des Tages, jetzt mit dir, Julia Niharika.
Ja, wir starten mit der Deutschen Bahn. Die ist seit gestern Ziel eines groß angelegten Cyberangriffs. Betroffen ist sowohl die App Navigator als auch die Internetseite. Zeitweise funktionierte weder die Fahrplanauskunft noch die Buchung. Die Bahn teilte mit, sie stehe im Kontakt zu Bundesbehörden und aktiviere Schutzmaßnahmen. An Spekulationen, wer hinter dem Angriff steckt, wolle sie sich nicht beteiligen. Bei einem Gipfeltreffen in Indien beraten Firmenchefs und Politiker über die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Deutschland ist durch Digitalminister Wildberger vertreten. Er unterzeichnete mit seinem indischen Amtskollegen einen Vertrag, der ethische Werte in KI-Anwendungen sicherstellen soll. Bei dem KI-Gipfel werden etwa 250.000 Besucher aus mehr als 100 Staaten erwartet. In Indien arbeiten im KI-Sektor etwa 500.000 Menschen. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen ist zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder gestiegen. Städte und Gemeinden bewilligten im vorigen Jahr 238.500 neue Wohnungen. Das war gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 10,8%. Bundesbauministerin Huberts wertete das als Trendwende. Die Baubranche kritisierte dagegen, viele Projekte würden sich verzögern oder gar nicht verwirklicht. Gut ein Jahr nach Einführung der elektronischen Patientenakte nutzen sie nur etwa 30% der Versicherten. Das ergab eine Umfrage der Verbraucherzentralen. Viele der Befragten sehen keinen Nutzen. Der Verband der Hausärztinnen und Hausärzte kritisierte, die erste Anmeldung sei selbst für digital affine Menschen viel zu kompliziert. Außerdem könnten die gespeicherten Dokumente nicht am Computer durchsucht werden. Fastenzeit und Ramadan beginnen in diesem Jahr gleichzeitig. Die beiden Termine fallen nur etwa alle 30 Jahre zusammen. Für Christen gilt die Fastenzeit vom heutigen Aschermittwoch an 40 Tage durchgehend bis Ostern. Muslime fasten einen Monat lang von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Bei den Olympischen Winterspielen gab es heute für das deutsche Team eine Bronzemedaille im Langlauf, aber Enttäuschungen im Slalom und Biathlon.
Es ist der Tag der Überraschung im Langlauf. Teamsprint Bronze mit einer halben Skilänge Vorsprung. Dabei ist die Vorbereitung von Laura Gimmler und Colette Ritzek von Nervosität geprägt. Wir haben beide nicht geschlafen, beide nicht gegessen, gestehen sie hinterher. Auch so läuft's Bronze hinter Schweiz und Schweden. Ein sportliches Drama erlebt Slalomfahrerin Lena Dürr. Fassungslos, Teamkolleginnen und Konkurrentinnen. Eingefädelt am ersten Tor. Und das als Zweitplatzierte des ersten Laufs. Medaille vergeben, schon wieder, denn bereits vor 4 Jahren in Peking hat Dürr im Slalom Edelmetall knapp verpasst. Dieses verflixte Stehenschießen. Biathletin Franziska Preuß muss in die Strafrunde. Das wirft die deutsche Staffel in Führung liegend weit zurück. Deutschlands Sportlerin des Jahres, es sind nicht ihre Spiele. Am Ende Platz 4. Damit bleiben Frauen- sowie Männerstaffel erstmals überhaupt ohne Olympiamedaille.
Mitten in Berlin. Schüsse auf Wohnhäuser, auf Autos im Feierabendverkehr, sogar auf einen Linienbus. Revierkämpfe rivalisierender Banden sind nichts Neues in der Hauptstadt. Doch laut Berliner Justizsenatorin sei eine neue Dimension erreicht. Auslöser ist möglicherweise auch der krankheitsbedingte Tod des kurdischen Geschäftsmanns Kaplan Kiran. Er war für viele so etwas wie der Pate und hatte offenbar großen Einfluss auf die kriminellen Clans in der Hauptstadt. Zu seiner Trauerfeier Ende Januar kamen 1000 Freunde wie Feinde. Das Who ist Who der organisierten Kriminalität. Das Polizeiaufgebot war enorm, fast wie bei einem Staatsbegräbnis. Tja, nun kämpfen verschiedene Banden um die Macht in der Stadt, wie Kerstin Breinig berichtet.
Das ist eine Feuerschutztür. Laut Polizeiangaben ist das halt ein Vollmantel gewesen, deswegen ist die hier durchgegangen.
Seit ein paar Wochen wird Adem I. bedroht.
Hier durch die Wand.
Er ist nicht der Einzige, auf dessen Geschäft geschossen wurde, aber er ist der Einzige, der uns gegenüber offen redet.
Die eine Kugel hat unser Monitor abbekommen und die zweite Kugel hat dann hier dieses Metalltor abbekommen.
Dass Adem I. zu diesem Zeitpunkt nicht am Schreibtisch saß, ein Zufall. Vorher habe sein Geschäftspartner einen Anruf erhalten, sagt er.
Bei dem Anruf wird gesagt, dass man von ihm 250.000 Euro Geld möchte, weil irgendwelche Brüder im Gefängnis sind und die auf irgendwelche Brüder von denen im Gefängnis sorgen müssen. Und wenn er weiterhin ruhig schlafen möchte, müsse er 250.000 Euro Schutzgeld zahlen.
Überprüfen lässt sich das alles nicht. Die Anrufer nennen sich Daltonlar Daltons, ein Name, der bei Erpressung von türkisch-kurdischstämmigen Unternehmen in Berlin immer wieder fällt.
Ich glaube nicht daran, dass das, was hier passiert, tatsächlich von dieser Gruppierung Daltonlar kommen. Ich kenne sie zwar nicht persönlich, ich habe aber Freunde, die die persönlich in der Türkei kennen, auch höherrangige, wie die sich nennen, Personen, die sagen jedes Mal das Gleiche. Wir haben mit Leuten wie euch, die Kleinunternehmer sind, die auf ehrliche Art und Weise ihr Geld verdienen, haben wir nichts zu tun.
Auch das lässt sich nicht prüfen. Die Daltons haben ihre Wurzeln in Istanbul und sind Teil einer neuen Generation der türkischen Mafia, die sich jetzt in Berlin an die Macht schießen will, nachts und tagsüber.
Es sind zum größten Teil Menschen, die türkischstämmig sind, Leute, die aus dem Ausland natürlich gesteuert werden, teilweise hierher geschickt werden, teilweise aber auch hier rekrutiert werden in Berlin und dann den Willen der Täter, der Tatverdächtigen hier umsetzen.
Auch das hier ansässige kriminelle Milieu ist bewaffnet, heißt es aus Ermittlerkreisen. Neben Erpressung kommt es jetzt auch zu Revierstreitigkeiten mit Waffeneinsatz. Welche Motive im Einzelfall vorliegen, von außen schwer zu sagen.
Das ist immer das Problem, wenn von außen sozusagen eingewirkt wird auf schon jahrelang etablierte Milieus. Und so scheint es ja in diesem Fall auch zu sein, dass von außen sozusagen neue Player hinzugekommen sind, die jetzt ihrerseits versucht haben, hier eine Dominanz in der Stadt herzustellen.
Die Polizei hat deswegen die BAO Ferrum gegründet. Das steht für besondere Aufbauorganisation. Sie soll die Gewalt zurückdrängen. Beenden können sie sie nicht. Aber einige Straftaten aufklären. Die Einsätze führen in eine Parallelwelt der organisierten Kriminalität, die bisher eher verborgen blieb. Auch Adem I. sagt, dass es Schutz gegen Geld schon lange gibt.
Aber dieses System gab es immer. Es war halt nur unter den Gruppierungen unter den Kriminellen, untereinander war es so. Die haben das untereinander immer so gelöst. Und jetzt sind die Kleinunternehmer betroffen.
Adem I. fühlt sich von der Polizei nicht ausreichend geschützt, hat jetzt den türkischen Generalkonsul eingeschaltet. Eine Botschaft, dass er nicht allein ist und keine Angst hat. An wen genau sie sich richtet, bleibt im Dunkeln.
Bäume ausreißen zu können, das mag von besonderer Tatkraft zeugen. Es wäre aber im Sinne des Naturschutzes eine ziemlich schlechte Idee. Das ist vor allem bei Kopfweiden der Fall. Diese charakteristischen Baumreihen sind gerade im Frühjahr wichtiger Lebensraum und Nahrungsquelle für Insekten und Vögel. Und ihnen gehört von Zeit zu Zeit das Haupt geschoren, wenn auch mit Schonfristen zum Schutz der Weiden. Und das mit einem ganz speziellen Schnitt. Birgit Wittense war mittendrin in Greifswald und hat bei der Baumpflege genau zugesehen.
Radikalschnitt mit der Motorsäge. Kopfweiden brauchen das. Ivar Kairis ist professioneller Baumpfleger. Heute hat er einige freiwillige Helfer, denen das Überleben der alten Kulturbäume am Herzen liegt, die hier am Hohen Graben stehen.
Nach außen versetzt schneide ich den von oben ein. Und was passiert? Der bricht ab, ohne dass er hier diese Nase abreißt. So, und dann kann ich nachher den Schnitt machen. Und das ist ein sauberes Schnittbild. Das ist quasi das Ziel.
Hat er sich den Weg freigeschnitten, klettert Ivar Kairis in die Krone. Gut gesichert natürlich. Kopfweiden müssen spätestens alle 8 Jahre stark beschnitten werden. Denn was würde passieren, wenn man das nicht tut?
Diese Austriebe würden immer länger und schwerer und größer werden und würden irgendwann dazu führen, dass die Äste ausbrechen. Oder der Kopf, der hier entstanden ist über die Jahre in der Pflege, dass der quasi dadurch Schaden nimmt, indem Teile davon ausbrechen. Und dann hat man große Wunden, viel größer als durch den Schnitt.
Früher wurde das Weidenholz für Körbe, Weidezäune, Viehfutter und Brennholz genutzt. Heute ist der Baumpfleger froh, dass sich die ehrenamtlichen Landschaftspaten engagieren, sodass die Äste nicht geschreddert werden müssen.
Ja. Schieben wir jetzt hier rein, ja?
Ja, ich mache hier noch mal kurz unten durch.
Ja.
Eigentlich studiert sie Pharmazie, aber hin und wieder ist Gesine Vollmer froh, auch mal was Handwerkliches machen zu können.
Das ist ja eine Totholzhecke dann. Das ist eine Benjes-Hecke und das ist ein spezielles Habitat für viele Organismen, also viele Insekten, aber auch, was ist da noch so drin, kleine Säugetiere. Also es muss auch immer wieder beschwert werden zwischendurch mit ein paar schwereren Stücken, aber sonst darf es auf jeden Fall nicht zu dicht liegen, also es muss jetzt nicht gepresst werden.
Am Ende der Weidenreihe stehen 2 kleinere Exemplare.
Wir müssen doch jetzt mal die Kopfreiherde freischneiden, wa?
Ja, genau.
Das sieht alles ganz gut aus. Ein paar Sachen können ein bisschen kürzer geschnitten werden. Und das ist ein bisschen dicht für die Schere. Ne? Und wichtig hatte ich vorhin vergessen noch zu sagen, dass die Schnitte, vor allem bei den dickeren, dass die nicht waagerecht bleiben, sondern dass die immer leicht schräg sind, sodass das Wasser abfließen kann und das nicht so stark einfault.
Der Frost der letzten Wochen hilft bei den Arbeiten. Denn sonst ist der Boden entlang des Grabens sehr sumpfig.
Ja.
Deshalb fühlen sich hier auch noch andere Bewohner sehr wohl. Und die hinterlassen auch ihre Spuren. Biber.
Er hat jetzt hier auch schon an vielen Stellen genagt. Und jetzt letzte Nacht war er hier dran. Um dann irgendwann mal diesen schönen Kopf zu fällen. Damit er oben an die Äste rankommt. Und dann hat er eben sein Baumaterial für den Damm da hinten. Und wir lassen ihm was liegen,
ja,
und hoffen, dass er das dann nimmt, anstatt an dem Baum weiter zu nagen.
Und schon im Frühjahr werden meterlange Reise austreiben, verspricht Ivar Kairis. Kopfweiden sind zäh und schnell im Wachsen. Und sie gehören einfach in diese norddeutsche Niederung.
Und jetzt nach Berlin. Die Scheinwerfer sind bei der Berlinale klar voll auf den roten Teppich gerichtet und die Stars, die ihn betreten. Aber auch abseits des grellen Lichts, vielleicht weniger funkelnd, gibt es Filmschätze zu entdecken. Regelrechte Exoten filmischer Erzählkunst. Und damit raus aus dem Schatten, rein ins Licht. Griet von Petersdorf stellt eine Auswahl vor.
Die Strommasten sind schon mal verkehrt rum. Auch die Gebäude einer verfallenen Schweinezuchtanlage. Dabei verließ eine Stimme Bewerbungsschreiben von Menschen, die hier mal arbeiten wollten.
Ich bin 34 Jahre alt, motiviert, kann zupacken und selbstständig arbeiten.
Ich bin 18 Jahre alt, teamfähig und hochmotiviert zur Arbeit.
Ich bin 43 Jahre alt.
Ich bin 26.
Mit einem freundlichen Gruß heißt der Film von Pavel Mossar. Die Bewerbungen gab es wirklich. Er hat hunderte davon zufällig in dem alten Gebäude gefunden. Es gab Applaus für diesen ungewöhnlichen, nur 14 Minuten langen Film. Eine interessante Idee, das mit der umgedrehten Kamera, meint die Moderatorin. Ja, so konnte man gut zeigen, wie es ist, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Im Kurzfilm Kosmonauts geht es ins All. Und auch zur Sache, in der Rakete eher phallischer Natur. Die Passagiere sind stets auf der Suche nach Sex und manchmal auch nach seelischer Nähe. Auch Michelangelo lässt grüßen. Die Berlinale bietet also neben Mainstream auch den besonderen, ungewöhnlichen Film.
Arabische Filme hauptsächlich, indische Filme, aber immer sowas, was man im normalen Kino nicht zu sehen bekommt.
Du gehst zur Berlinale, um etwas Besonderes zu sehen.
Ich erwarte, dass ich mental heute herausgefordert werde hier mit sehr diversem Material.
Flying Tigers ist auch so eine mentale Herausforderung mit diversem Material. Es geht vor allem um US-Militärflugzeuge im Zweiten Weltkrieg. Doch von Fotos bis Musikszenen ist alles dabei.
Aggressive Menschenkatzen, wenn sie kommen, fliegen Fetzen.
Menschenkatzen stellen Fallen und danach die Felle zählen.
Die indische Regisseurin ist froh. Hier kann sie ihren Film zeigen, der vielleicht nicht gerade massentauglich ist. Die Berlinale funktioniert eben nicht als reiner Markt und das hier ist kein marktfreundlicher Film. Nicht marktfreundlich, das gilt wohl auch für diesen Film, über den französischen Dichter Rimbaud im Besonderen und der Gesellschaft im Allgemeinen. Ulrich Simons leitet die Sektion Forum Expanded. Von den schrägen Berlinale-Filmen laufen da die schrägsten.
Es gibt ein Publikum, das vielleicht dann auch mal in diese Filme reinstolpert. Aber eben die Offenheit hat sich dann eben davon überraschen und auch überzeugen zu lassen.
Und was war Ihr ungewöhnlichster Film? Der finnische Film. Ja, der finnische Film. Der mit dem Troll, also wo die Mutter einen Troll auf die Welt bringt. Born of the Yam, also Yamswurzel. Berlinale Filmexperiment pur.
Keine Experimente dafür mit Sven, sondern die Wetteraussichten. Außer du hast was für uns.
Nein. Ich habe immer was für euch und heute habe ich ein wirklich sehr schönes Bild. Klaus Hase hat es aufgenommen. Die jugendliche Ente als solche, das möchte ich euch am Anfang natürlich zeigen, wie sie da im Moment noch auf ihrer Eisscholle ziemlich viereckig weilt, an der Ostsee aufgenommen und aber schon etwas besorgt guckt, weil sie wahrscheinlich auch schon fühlt, dass sich da was ändert. Und deswegen haben wir mal den Trend, jetzt gucken wir mal nach Kiel, ist ja auch an der Ostsee, um die 0 Grad bis Freitag und dann machen wir den Sprung nach oben. Auch der so lange bitterkalte Nordosten Deutschlands kommt nämlich in den Genuss deutlich milderer Luft. 8 bis 12 Grad sind dann auch dort möglich. Luftmassenwechsel, Eisscholle wird sich zurückziehen. Jetzt aber das aktuelle Wetter. Der Übergang ist immer ein großes Problem. Und was wir sehen, ist hier alles rosa eingefärbte auf dem aktuellen Radar. Gerade im Westen Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, aber auch Teile Baden-Württembergs und Bayerns betroffen. Das sind Schneefälle, die sich langsam ausdehnen. Und jetzt gehen wir direkt rüber in unseren Vorhersagefilm. Und Sie sehen, ganz im Westen, da geht das dann schon wieder mehr und mehr in Regen über, weil die Luft dann milder wird. Aber in dieser Zone, etwa vom Niederrhein diagonal, dann auch über das nordhessische Bergland, später bis Bayern, da fällt verbreitet Schnee, später Schneeregen mit der Glättegefahr. Ganz anders im Nordosten Deutschlands. Dort werden sich die Wolken sogar teilweise auflösen durch das Hoch über Skandinavien. Temperaturen in der Nacht, weil es dort teilweise klar ist und kalt ist, bitterkalt, minus 6 bis minus 12 Grad. Im Südwesten 3 bis 5 Grad plus. Der morgige Vormittag ist dann mit Temperaturanstieg versehen. Am Nachmittag im Markgräflerland plus 11 Grad, im Nordosten minus 1. Und in dieser gefährlichen Zone um 0 dazwischen die Schneeglätte. Gucken wir noch schnell auf die Aussichten. Da gibt es einen Freitag, im Westen mehr Wolken, später Regen und anfangs etwas Schneeregen in Niedersachsen. Nach Osten noch die Kaltluft, die wird Samstag verdrängt. Wichtig noch, Schnee taut, viel Regen und das heißt steigende Flusspegel, Jesse.
Tja, mit der gefährlichen Zone um null haben wir nun wirklich genug Erfahrung gesammelt in den letzten Wochen, finde ich. Dankeschön, Sven.
Das finde ich mit dir.
Sehr schön. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten begrüßt Sie jetzt Sandra Maischberger, natürlich zusammen mit Ihren Gästen.
Tja, darunter ist unter anderem die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton.
Und morgen Abend sehen wir uns dann wieder. Wenn Sie mögen, würden uns freuen. Bis dahin.
Absolut.
Tschüss.